Unsere Welt befindet sich in einem großen Wandel. Wohin wird uns diese Reise führen? Wir wissen es alle nicht. Aber es liegt an jeder einzelnen Person, den Kurs mitzubestimmen. Es liegt an dir, es liegt an mir, es liegt an uns. Es braucht Mut, es braucht neue Wege, es braucht aktive Veränderung. Verändern wir uns selbst, dann verändern wir unser Umfeld. Fangen wir damit an. Jetzt. Change will dich dazu inspirieren. Durch Gespräche mit Menschen, die den ersten wichtigen Schritt bereits gesetzt haben.
Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Diesmal bei uns zu Gast Dr. Martin Prein, der einen spannenden Lebenslauf hat. Er war als Rauchfangkehrer tätig, Lastkraftwagenfahrer, bevor er als Bestatter angefangen hat zu arbeiten. Diese Tätigkeit hat er 15 Jahre ausgeübt, bevor er dann in Klagenfurt angefangen hat zu studieren, ein Doktorat 2014 gemacht hat. Nun ist er mit einer intensiven Lehr- und Vortragstätigkeit beschäftigt, hat zwei Bücher herausgegeben. Das eine trägt den trefflichen Namen Der letzte Hilfekurs. Viel Freude beim heutigen Podcast. Ja, vielen Dank fürs Herkommen. Ich freue mich auf das Gespräch. Würde gleich mit einer Detailfrage anfangen. In der Vorbereitung bin ich auf die Sponsionsschrift, also Doktorat, gestoßen. Auf Seite 5, noch vor der Inhaltsangabe, vor der Danksagung, zwei Worte.
Okay, bin ich gespannt.
Ja, auf einer Seite.
Ja. Was ist da?
Meiner Oma.
Ach so, ja, ja.
Die muss wichtig gewesen sein.
Die ist wichtig gewesen, ich bin mit meiner Oma aufgewachsen. Genau, drum. Und sie hat das, glaube ich, ja, sie hat das nur mitbekommen, dass ich dann spätberufen nur studieren gegangen bin und genau. Ich wollte zuerst niemandem was widmen, aber dann habe ich mir gedacht, ah, da oben passt es.
Ja, jetzt erfreut es. Ja. Aber sie hat es jetzt nicht mehr gesehen.
Nein.
Schade.
Nein.
Schade.
Und ich bin bei ihr aufgewachsen und da bin ich noch sehr froh, weil das waren nur sozusagen äußerst bescheidene Verhältnisse, ja, die ich aufgewachsen bin. Also ganz am Land mit, bei meiner Oma ist so 1950 die Zeit stehen geblieben, kann man sagen.
Ja.
Da bin ich aufgewachsen. Ja. Somit kein Bad, kein Klo.
Ja.
Sondern Plumpsklo, ein Misthaufen und am Samstag die Blechbadewanne in die Küche tragen mit dem Wasser, das man am Tischherd kocht und dann baden am Samstag und so weiter.
Ja,
so. Ja. Mit Nachtschermen im Winter und so. Ja, ja, so bin ich aufgewachsen.
Geht es noch ab oder ist der Luxus jetzt angenehm?
Nein, der Luxus ist angenehm, ja.
Weil manchmal, ich bin öfter längere Zeit in Indien gewesen,
in
Klöstern und da habe ich dann teilweise auch keinen Strom.
Ja.
Sowieso keine Heizung,
boah,
kein Klo, kein fließend Wasser, monatelang.
Boah.
Und das Wasser war immer das Schwierigste, finde ich, das rein. Aber sonst bin ich scheinbar genügsam, also hat mich sonst nicht so gestört.
Na, was vielleicht fehlt oder was vielleicht wünschenswert wäre, ist, das was damals war bei der Oma, auch eine Welt ohne Medien oder so, also eine Welt am Land, beim Wald, der halt unter Takt.
Ja.
Der Takt.
Ja.
Bei meiner Oma hat immer alles denselben Takt gehabt, sei es im Jahr oder am Tag oder so. Also die, um 5 Uhr aufstehen, das um 7:30 noch Zeit im Bild geschaut und hat schon geschlafen, dann ins Bett gehen. Also immer derselbe Takt.
Ja. Ja.
Mittagessen um 12, halbe Stunde rasten, wieder weiterarbeiten.
Ja. Ja.
Dieser Rhythmus.
Ja. Ja. Ja.
Das habe ich in meinem Beruf gar nicht.
Jetzt ist er anders.
Jeder Tag ist irgendwie anders.
Ja. Ja. Wir haben in der Vorbereitung schon geredet, springen wir zwar komplett, aber zur Zeit ist ja richtig viel los. Also erstmal Gratulation, weil das ist ja, also das Thema funktioniert einfach fantastisch. Und ich meine, es ist ein Riesenbedarf da. Und jetzt tingeln sie nicht durch die Lande, aber jetzt haben sie, ist echt eine Nachfrage da, die einfach nicht abreißt, nehme ich an.
Nein, reißt nicht ab, aber ich glaube, das hat was damit zu tun, vielleicht auch mit der Art und Weise, wie diese Seminare gestaltet, diese Vorträge. Also es hat unweigerlich, ohne dass das gewollt wäre, was Lustiges, was Kabarettistisches, sagt man mal noch. Und es ist vielleicht auch ein Zugang, den viele schätzen, gerade in den Berufskontexten, Pflegekräfte, Einsatzkräfte, ein sehr unspiritueller, sachlicher Zugang, also ein sehr nüchterner und realistischer Zugang mit wenig, ich habe das einmal in einem Buch geschrieben, der Gegenwärtig können wir beobachten, dass der Tod auch in unseren Breiten verteelichtet wird. Also
genau.
Was mit Thema Tod zu tun hat, ist man schnell bei Wickel, Bammel, Engel, Blumel, Kerzel und so weiter. Oder bei so einem Tagesseminar zu dem Thema wird man sich erwarten oder werden die Berufskräfte schon darauf vorbereitet, dass da jetzt der Sesselkreis ist und in der Mitte sind Seidentücher und irgendwelche Lichter und Blumen und Ding. Und solche Dinge gibt es bei mir nicht. Und das mögen die Menschen scheinbar dann doch sehr.
Ich bewundere übrigens Ihre sprachlichen Raffinessen. Also Sie haben der letzte Hilfekurs.
Ah ja, ja, ja.
Psycho minus logisch,
ja, ja.
Eher minus Furcht. Also sind immer wieder so der Titel des Podcasters. Die sind ja von Ihnen, diese Titel, oder?
Ja, der letzte Hilfekurs ist nicht von mir. Den habe ich gehört, sozusagen.
Okay.
Den habe ich aufgeschnappt, auf dem Stammtisch sitzend.
Ja.
Hat ein paar Sitze weiter ein Freund mit einem anderen Freund geredet und hat dann irgendwas gesagt und hat gesagt, na, er war mit einem Notarzt, der ist Notarzt-Sanitäter und er war mit einem Notarzt in einem Altenheim und dort wollte halt das Altenheim, dass man diesen sterbenden Menschen da ins Krankenhaus bringt. Und dann hat der Notarzt hinterher gemeint, naja, weil man sich halt in den Altenheimen zum Teil auch noch schwer tut mit diesen Palliativthemen. Und dann hat er gemeint, die brauchten sowas wie einen Letzte-Hilfe-Kurs. Und ich höre das und der, was hat der jetzt gesagt?
Ja.
Und ich habe dieses Seminar, wo sich diese Themen drinnen befinden, wie jetzt im Letzte-Hilfe-Kurs, da schon jahrelang gemacht.
Mhm.
Aber dann war klar, das muss so heißen irgendwie.
Wie war der andere Titel? Das weiß ich gar nicht vorher.
Na, ganz vom zu Beginn hat das Seminar geheißen, furchtbarer Titel hat geheißen, an der Seite der Toten.
Ja.
Und selbst das haben Menschen natürlich gerade im Berufskontext gebucht, weil dann egal ist, was drüber steht, aber Letzte-Hilfe-Kurs hat natürlich dann schon was gemacht. Also da habe ich schon gelernt, dass die Verpackung schon viel ausmacht.
Ja,
also, aber das ist so entstanden. Aber die anderen Dinge sind von mir Podcast-Titel und aus. Und während Sie jenseits glaubt, ist trotzdem tot. Das ist mir eingefallen.
Super gelungen.
Das
ist ja nicht einmal zweideutig. Das ist so vielschichtig.
Genau.
Dass jeder so ein bisschen denkt, ich kenne mich nicht aus, aber ich finde es trotzdem spannend. Und was meint er damit?
Genau.
Also man muss echt... Man muss einfach sich, also dann reinhören in den Podcast oder was auch immer, weil sonst kommt man nicht drauf.
Es gibt ja mittlerweile so ein Tagesformat, das ich mit Menschen mache. Jetzt kommen das Wochenende wieder, 1,5 Tage mit einer kleinen Gruppe. Das nenne ich so eine moderierte Reflexion, wo wir da 1,5 Tage der Frage nachgehen, wie leben wir eigentlich mit dem Wissen, dass wir tot sein werden und blicken sozusagen hinter so rationale Selbstsicherheiten, also im Sinn von, ja, der Doc gehört ja zum Leben und wenn ich tot bin, bin ich tot. Und es ist davon auszugehen, dass sie dahinter in uns sehr wohl viel mehr anspült, und vielleicht Angst und so weiter. Und dem gehen wir in diesen 1,5 Tage oder eintägigen Reflexionstagen da auf den Grund. Und das hat den Titel, werden Sie jetzt glaubt, ist trotzdem tot auch.
Ja.
Und da sagen die Leute immer, manche fühlen sich provoziert, religiöse Menschen fühlen sich provoziert. Obwohl wieder andere religiöse Menschen sagen, ja, es stimmt eigentlich, weil ich glaube an den Jenseits, aber er ist trotzdem tot.
Mhm, ne?
Andere sagen dann, oder andere verstehen dann sozusagen, dass ich das behaupte, im Sinn von, ne, wer an Jenseits glaubt, ist trotzdem tot. Also es gibt kein Jenseits, Punkt. Darum haben wir gesagt damals, man kann sich mit dem Sozio spülen, man kann ja hinten einen Punkt machen, ein Rufzeichen, ein Fragezeichen oder gar nichts.
Punkt, genau.
Das ist sehr praktisch, Aber der ist mir eingefallen, einmal auf der Autobahn fahrend.
Ja, total gut.
Ja.
Weil für das kommende Buch über Arbeitstitel Vergänglichkeit und Tod, bin ich auch noch auf der Suche nach einem guten Titel.
Aha,
genau, aber also Anregungen.
Ja, wenn man was einfällt,
aber so ein guter Titel ist schon was Gutes.
Ja, wir haben damals vieles reflektiert wegen einem Podcast eben, wie soll man nennen. Und dann ist der Alexandra, meine Gesprächspartnerin im Podcast, dann aufgefallen, dass ich immer scheinbar wirklich, das ist mir dann auch später erst aufgefallen, dass ich sehr oft sage, auch wenn ich im Seminar sage, sage irgendwas da, und aus.
Und
also
aus.
Das ist einfach so und aus.
Ja,
also da kann man immer, und aus halt. Ja. Und jetzt ist das, und dann hat ja am Beginn hat der Podcast ja geheißen, und aus, wie leben wir mit dem Tod?
Ja.
Und dann haben wir die Podcast-Folgen gemacht und dann haben wir eine Podcast-Folge so benannt mit, wer ein Jenseits glaubt, ist trotzdem
und dann
eine
heute.
Folge.
Ja.
Und dann habe ich gemerkt, dass das bei den Leuten so gut ankommt, weil ich diesen Titel gesagt habe.
Ja, ja.
Und die Leute immer gelacht.
Ja.
Und im Gegenüberstellen zu, wie leben wir mit dem Tod, ist das natürlich viel, macht viel mehr. Ne?
Ja.
Wie leben wir mit dem Tod ist trifft es vielleicht sehr gut, was wir mit dem Podcast verfolgen, aber es ist fad.
Ja.
Es ist so brav und so fad.
Also,
Und ich will immer ein bisschen was ein bisschen,
total gelungen,
ein bisschen Wirbel macht oder ein bisschen aufregt oder ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen provoziert leicht oder so. Das ist immer cool.
Weil ich habe mir jetzt zwei Videos angeschaut von Letzte-Hilfe-Kurs.
Ach so,
genau.
Gibt es
im YouTube-Video. Genau, Vorarlberg, AK und so, also in Kufstein.
In Feldkirch, bei der.
Genau, das sind so eineinhalb Stunden lang.
In Kufstein.
Genau. Und da sind ja richtig gute Infos drin, also dann richtig gute Infos. Ich habe heute einen Patienten gehabt, der hat ein Karzinom und seine Mutter hat ihn dann, hat irgendwie so, er hat gemeint, er hat es ganz schrecklich gefunden, weil sie hat ihn so pseudomäßig mitfühlend behandelt. Ja. Also
sie ihn
als Mutter, ja, statt dass sie wahrhaftig war. Weil das kommt ja auch in den vor, wie geht man mit Menschen um, die gerade mit dem Tod konfrontiert sind. Wenn man es nicht weiß, sagt man am besten, ich weiß es nicht. Oder was brauchst du? Es gibt verschiedene Optionen, aber vor allem wahrhaftig sein ist der Punkt. Oder so. Und das ist in der Begegnung mit den Schwerkranken auch, glaube ich, eine gute Übung, wahrhaftig zu sein.
Ja.
Viel mehr ist
es
gar nicht. Ja? Ja. Weil wir als Mediziner werden ja auch, weiß ich nicht, also ja, wie geht man um damit? Ja? Wahrhaftig ist, glaube ich, ein guter Punkt.
Ja? Es ist vor allem was gefordert wahrscheinlich, was im Zusammenhang mit dem Tod sofort auftaucht bei genauerer Betrachtung. Dieses Aushalten können müssen des Unverfügbaren, also dass wir nicht verfügen können und ich als Mitmensch letztlich nichts tun kann. Also ich kann also dieses Nichtmachbare aushalten können. Und das ist die Herausforderung, die uns ja, wenn wir da in diesen Reflexionstagen, während sie jetzt glaubt, ist trotzdem tot, uns diesen Themen annähern, dann kommen wir letztlich immer zu diesem Kern, dass es im Leben darum geht, wahrscheinlich viel mehr, viele Dinge, die wesentlich sind im Leben, sind nicht wahrscheinlich nicht machbar. Ja, also der Hartmut Rosa, berühmter Soziologe, Deutscher, redet von der Unverfügbarkeit, diese Unverfügbarkeit annehmen können, wo er einen großen Quell an Lebendigkeit verortet, in dieser Annahme des Unverfügbaren und beim Tod und bei der Trauer oder auch vielleicht bei der lebensbedrohlichen Erkrankung stehen wir eben genau als Mitmenschen vor diesem Nicht-Machen-Können in unserem westlichen Weltsinne.
Ja.
Ne, irgendwas machen, herrichten, was sagen, was tun, die Welt verfügbar zu machen. Und das lehrt halt da dieses ganze Phänomen des Todes und auch der Trauer. Ne? Das Mitmenschen sozusagen an dieser Grenze stehen und die kann nicht mit und die kann es auch nicht lösen.
Ja.
Da kommt das schöne Wort Beileid zum Tragen. Mit Beileid ist eigentlich gemeint, bei dir sein in deinem Leiden und ich kann das nicht wegnehmen.
Ja.
Und das ist da diese Schule auch ein Stück weit.
Und bis jetzt in der Ausbildung als Bestatter, weil ich habe das irgendwie eindrucksvoll empfunden, dass man als Bestatter hat man den Leichnam da, das ist schon das erste Thema, und dann noch die Betroffenen mit all den Emotionen. Das ist ja doppelte Herausforderung.
Genau, ja.
Wird man da irgendwie geschult oder erst durch sie? Da wird man reingeschmissen in
die
Situation.
Genau, die Bestattergeschichte ist in Österreich nach wie vor halt ein Learning by Doing, mehr oder weniger. Also ich habe dort 16 Jahre insgesamt gearbeitet, aber ich habe keinerlei Ausbildung oder so gemacht oder so. Es gibt schon sowas jetzt zu Bestatterprüfungen, so wie sie es nennen, und es gibt da das Bemühen von vieler Seite, auch von der Bestatterseite, da was zu tun. Es gibt mittlerweile eine Bestatterakademie, glaube ich, in Wien und so weiter. Und aber das war bis jetzt nicht und ist auch, die meisten Bestattungen sind so kleine Landbestattungen, wo halt er und sie und ein paar Aushilfskräfte da agieren. Und
aber sind viele, die ihren Job wieder schmeißen, weil es zu heftig ist, oder macht man das, weil man es eh...
Ja, das haben wir schon erlebt, auch manchmal, dass Leute angefangen haben und nach zwei Wochen gesagt haben, nein, das ist nichts für uns, aber die meisten, die es machen, machen es dann sehr gern. Eigentlich.
Ja.
Also wir haben bei uns damals im Unternehmen so gut wie keine Fluktuation gehabt. Die Leute, die da sind, bleiben.
Glaube ich, wenn man es einmal... Wie soll ich sagen? Auf der Welle surft, das ist falsche Ausdruck, aber wenn man das kann.
Ja. Man darf es jetzt auch nicht erwarten, dass dort in der Bestattung jetzt große Philosophen herumlaufen, die sich mit dem Reflektieren zu viel beschäftigen. Also ich kann Ihnen garantieren, dass sie auch in der Bestattung, genauso wie auf einer Krankenhausabteilung, wo viel gestorben wird, oder die Leute sich genauso oder genauso nicht mit dem Tod befassen, ja, wie die Verkäuferin beim Billa.
Ja, ja, ja.
Und man kann trotzdem diesen Job machen, ja, weil es sozusagen ja Routine und auch viele Leistungen der Institution dienen ja dazu, Angst abzuwehren. Ja, ja. Und auch wenn dieser Bestattung ist mit 5 Menschen, die dort arbeiten, passiert auch diese Angstabwehr. Und man muss sich im Gegenteil sogar die Frage stellen, die hat mich in der Forschungsarbeit damals ein bisschen interessiert, aber es wäre ein eigener Bereich. Wer geht in solche Felder? Mhm. Wer macht diese Berufe? Mhm. Das ist eine spannende Frage. Naja, ich habe den Verdacht, auch bei mir natürlich reflektierend bekommen, dass es gerade Menschen anzieht, wo ganz viel eigenes Todesthema unbewusst da ist. Und das durch diesen Beruf versucht wird, handhabbar zu machen. Klar. Also wenn es im Außen bewältigen kann, ob sie selber auch im Griff. Ja, ja. Ja. Also man würde das Gegenteil annehmen oft, dass man sagt, na, die Berufskräfte, die befassen sich natürlich mit ihrem Tod und haben da einen bestimmten Zugang und eine Haltung dazu. Mhm. Das würde dort, können sie dort genauso nicht verorten wie eben bei der Billa-Verkäuferin.
Ja, interessant.
Ja.
Ich habe irgendwie ich habe gedacht, also es waren so meine Gedanken, weil irgendjemand hat mir, glaube ich, gesagt, dass die ganze Philosophie beruht auf der Auseinandersetzung mit dem Tod.
Welche Philosophie? Jegliche Philosophie.
Ja, genau. Aber ich habe gedacht, okay, das kann man, ich weiß auch nicht, wer das gesagt hat, aber ich glaube, man kann das weiterstimmen. Die Psychologie wahrscheinlich auch, die Medizin auch.
Ja, man schaut nicht hin.
Die Religion wahrscheinlich, die Religionen auch.
Naja, das hat für mich zwei Ebenen. Also was ist da, das eine ist der Tod, also im Sinn von, was meint man damit, wenn man sagt, die Philosophie beschäftigt sich mit dem Tod, dann ist die Philosophie für mich halt, was ich in den letzten 20 Jahren gelesen habe, der Versuch, diesem Tod, diesem eigenen Tod sein werden, dieser Angst, was das machen muss, auch in uns sitzend irgendwo natürlich ist für Angst und Tod auch vorhanden. Das ist schon biologisch klar, ne? Der Organismus will nicht sterben und ist auf Selbsterhaltung programmiert und vieles mehr. Und das können wir sehr schnell sichtbar machen, dass es hinter unseren scheinbar rationalen Aufgeklärtheiten oder rationalen Zugängen da ganz viel eigene Angst sitzt. Und die Philosophie ist halt für mich so der Versuch, irgendwie dieses, dem halt rational habhaft zu werden. Ne? Also da herum zu versuchen. Ne? Oder auch die Religion natürlich. Ein Bischof hat einmal ganz richtig gesagt, ohne Tod keine Religion wird es wahrscheinlich geben. Und das mit dem Tod beschäftigen ist ja so eine Geschichte. Also was heißt das? Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, werde ich mal sterben und eine Lebensversicherung machen und mir ein Grab aussuchen, habe ich mich dann mit dem Tod beschäftigt. Das bezweifelt ich sehr. Sich mit dem Tod zu beschäftigen würde für mich bedeuten, sich mit dieser Angst in uns zu beschäftigen, die es da sehr wohl auch möglicherweise gibt und vor allem mit diesen ganzen Gefühlen, die da damit verbunden sind. Zu wissen, ich werde ausgelöscht sein, zu wissen, ich muss die Welt verlassen. Und vor allem das Integrieren des Wissens, dass ich zum Beispiel über die letzte Stunde meines Lebens oder die Todesstunde nicht verfügen kann.
Ja.
Es sei denn, ich nehme das Leben, aber selbst dann. Aber wir wissen nicht, wie werden wir sie erleben.
Ja.
Werden wir von Todesangst gebeutelt da liegen oder gelassen, sehenden Auges, mit einem ruhigen Gefühl da reingehen? Wie stirbe ich, wo liege ich? Liege ich auf der Autobahn, halb verblutet? Verblutend oder liege in irgendeinem Krankenbett von der Medizin wohl begleitet. Wir können über diese letzte Stunde nicht verfügen und wir können schon beobachten, dass die natürlich alle Versuche oder viele Versuche der Menschen darin begründet liegen, dieser Unverfügbarkeit dieser letzten Stunde den Stachel zu ziehen.
Oder ein Leben lang sich darauf vorzubereiten, dass dann die letzte Stunde.
Ja, aber wann weiß ich das? Ne? Das ist so eine der ersten Dinge, die in meinen Tagen da oft aufkommen, in diesen Reflexionstagen. Wie wüsste ich denn, dass ich jetzt wohl vorbereitet bin? Weil ich kann es jetzt nicht üben. Ich kann jetzt nicht sagen, jetzt tun wir mal so, ich sterbe die gleich in der nächsten Stunde und ich habe Lungenembolie und ich kriege keine Luft mehr. Oder ich kriege eine ganz schlimme Diagnose und ich habe nur 2 Monate vielleicht. Das kann ich nicht üben. Ne? Also wieder was uns ganz extrem unverfügbar ist.
Ja. Ne?
Und das ins Leben zu integrieren, das alles wäre eine Beschäftigung mit dem Tod und auch, hätte dann auch ganz andere Konsequenzen fürs eigene Leben und auch fürs gesellschaftspolitische Zusammenleben. Diese Sichtbarmachung der eigentlichen Existenz von uns, ne? Diese Geworfenheit in diese Welt. Und wir versuchen halt, das irgendwie zu handeln und dem ganzen Thema habhaft zu werden. Die einen so, die anderen so, die einen mit Glauben, die einen mit Wissenschaft, die einen mit weiß ich nicht was, aber es geht immer ums Gleiche schon. Ne? Ja. Ob vor 5000 Jahren bei irgendeinem Naturvolk ein schamanistisches Ritual angelegt wird oder bei einem Indianervolk ein Regentanz, ist halt heute ein Labor von der Röntgenbild, es geht immer ums Gleiche. Ne? Ja, ja.
Ich habe den, muss ich fast nachhaken, weil Sie haben diesen Satz gesagt, die Deutungshoheit des Todes wäre in, wär in der Hände der Mediziner.
Gegenwärtig kann man es beobachten. Genau. Ja, ja. Es ist nicht vorgesehen, ne, dass wer außerhalb der Medizin sich einer Krankheit oder dem Tod annimmt. Also es gibt es schon, gerade erlebt bei einer lieben Freundin, die Mutter, die vor 2 Jahren eine schlimme Diagnose gekriegt hat und für sich entschieden hat, sie begibt sie nicht in die Hände der Medizin und lebt gegenwärtig noch und man erwartet ihren Tod jeden Moment und die vergeht schon langsam, aber sehr gut. Mhm. Also auch frei von Schmerz, Gott sei Dank noch immer. Sie ist nur mehr Haut und Borner, wie man sagt. Mhm. Und sie ist ganz getragen vom familiären Umfeld und ist ein Bauernhof. Und sie hat bis vor 2 Wochen im Bauernhof draußen gearbeitet. Und sie hat einfach gewusst, auch wenn sie diesen lebenskraftgebenden Kontext, Bauernhof und Routine und wie meine Oma, dass immer derselbe Takt verlassen würde und Medizin, ist sofort das. Ja. Dann lebt sie vielleicht ein halbes Jahr länger, aber viel elendiger vielleicht. Ja. Und aber diesen Zugang zu dieser Quelle in sich oder zu dieser, ich weiß es ja nicht, das zu entscheiden. Mhm. Weil 99% würden sie entscheiden, in die Hände der Medizin zu begeben, schon allein aufgrund der Angst. Und was kommt jetzt auf mich zu? Und furchtbar, und vielleicht kann man doch. Und man hat ja gar nicht gesagt, dass das tödlich ist. Man hat gesagt, wenn wir da jetzt mit der Chemo anfangen, dann schmilzt das wie Eis. Mit der Aussage gehe ich sofort hin und sage, macht's das, ja? Aber also, was ich sagen will, es mag schon geben, ne, dass sie Menschen da bewusst hineinstellen in dieses Thema. Aber selbst bei dieser Bäuerin war sie von meiner guten Freundin, der ist es bis jetzt auch nicht ausgeblieben in dieser schweren Ambivalenz zwischen sich hingeben und dem Tod versuchen ins Auge zu sehen und trotzdem schwerer Angst und Panik und die Familie nicht verlassen wollen und dieses auch nicht fassen können, dass es jetzt wirklich kommt.
Ja. Und interessanterweise, wo ich dran gedacht habe, war anders. Und das stammt aber aus meiner Zeit als Turnusarzt. Da ist es ja Aufgabe der Mediziner, den Todeszeitpunkt festzustellen. Also da habe ich dran gedacht, also wir Mediziner haben da zu sagen, okay, wir gehen dann hin und schreiben das Nulllinien-EKG oder da. Und also wir sagen, okay, 17:13 Patienten verstorben. So. Und da wäre dann meine nächste Frage, wann ist man wirklich tot? Also das sind ja auch so Physik, oder? Das ist ja eine interessante Frage, wenn man möchte. Ja. Wir Mediziner, wir machen Todeszeichen und dann gibt es halt tote Starre und so weiter. Aber wir schreiben halt das Nulllinien-EKG und Reflex und dann, also so hätte ich gedacht.
Ja, stimmt. So war es, glaube ich, da in der Dissertation damals eh gemeint auch, also dass auch über diese Todesdefinition, also wann ist wer tot und wann ist er nicht mehr, da hat die Medizin die Deutungsmacht. Klar, da frage ich nicht meine Nachbarin, ne? Oder da ruft man nicht einen Inschlatter an oder schauen wir halt einmal. Ne? Ja. Also ich habe das auch erlebt beim Roten Kreuz, wo man ja sozusagen ein Greifarm der Medizin ist. Und ich habe dort auch öfter Leitstellendienst gemacht, also wo der Notruf reinkommt und wo man halt die Fahrzeuge koordiniert und so weiter. Und da war klar, Menschen können das draußen ohne Ärztin, ohne Arzt nicht definieren, weil mir zum Beispiel da mal eine Dame angerufen, im Notruf, und sagt, Mutter ist gerade gestorben. So, völlig gelassen. Und dann sage ich, wieso wissen Sie das? Also, was ist gewesen? Ja, vor allem ist ganz blau geworden und hat nicht mehr geschnauft und jetzt ist tot. Und sie braucht halt noch wieder einen Arzt, wieder Totenbeschau. Und wenn dieser Rockkreisler hört, ne, im Telefon, dann heißt, was, blau geworden Gesicht. Und das war natürlich, meine Reaktion war dann dem geschuldet, weil man da auf diesem Notruftelefon lernt oder die Erfahrung macht, dass Leute oft völlig paradox reagieren. Also es rufen Menschen an in einer völligen Ruhe und Gelassenheit und spülen das runter und sagen, ja, da bliert ein bisschen am Arm und schicke ein Auto hin und dann hat sich deinen Arm amputiert oder so. Ja. Und umgekehrt, dass ein riesen Bahö gemacht wird, dann ist nichts. Und das habe ich so eingeordnet, die haben gedacht, okay, die dissoziiert, könnte man sagen, und spült das runter. Und ich habe den Notarzt hingeschickt und so weiter. Und dann hat sich herausgestellt, dass das eh die Mutter war die schon lange und pflegefaul und schwer krank und der Hausarzt hat das dann aufgelöst. Mhm. Aber eben, ne, kann, wenn die, wer die kann nicht anrufen und sagen, oder sie sagt, die Mutter ist jetzt tot. Ja, ne? Das ist nicht vorgesehen bei uns. Ne? Ja, ja. So wie es auch nicht vorgesehen ist in unserer Gesellschaft, dass man ab einem gewissen Alter scheinbar keinen Arzt hat.
Ja.
Oder keine Ärztin, keine Hausärztin. Ja. Das habe ich bei meiner Oma so gut so mal ein Beispiel erlebt. Das ist mit 86 war das nicht vorgesehen, dass die keinen Hausarzt hat. Das existiert, das gibt es scheinbar nicht. Mhm. Also das war im Krankenhaus einmal, dann hat es müssen zu diesem Zahnambulatorium wegen den dritten Zähnen und dort hat man es dann nach dem Hausarzt gefragt. Ne? Ja, sie hat gesagt, sie hat keinen.
Ja.
Und dann sagt die zu ihr, diese Dame bei der Aufnahme, nein, wo gehen sie denn hin, wenn sie Medikamente brauchen? Dann sagt sie, nicht mehr kann. Und dann hat sie die gedacht, na, die kennen sie nicht mehr aus. Dann hat sie meine Mutter gerufen und sie hat es dann bestätigt, ja, dass es keinen Hausarzt gibt.
Ein Wunder.
Ja, ein Wunder. Und das war aber dann spannend, weil da sehen wir, wo wir hingeraten sind. Ja. Die Dame bei dieser Anmeldung hat dann gesagt, sie muss aber da jetzt was einschreiben in dieses Programm, ja, ja. Sonst kann das Programm nicht weiterlaufen. Aber
es gibt ja diesen Mutter-Kind-Pass, wo man sozusagen durch muss. Vielleicht soll es einen Oma- und Opa-Pass geben, oder?
Ja, genau, ja. Oma hat keinen Arztpass. Ja, das ist nicht vorgesehen, das ist witzig. Ja. Also diese Übermacht sozusagen der... Aber ist verständlich, ne? Weil jetzt, also man könnte sagen, das Krankenhaus, die Medizin ist gegenwärtig vielleicht die Ebene, die gegenwärtig unser Todesthema bewirtschaftet. Ja, ja. Was vielleicht früher die Religion mehr übergehabt hat, ist heute das Krankenhaus. Ne? Oder der Arzt oder die Ärztin, das wird dort sozusagen, der Tod wird dort bewirtschaftet eher. Ja.
Aber die, um nochmal diesen, weil die Tibeter in der Medizin haben so, die haben 5 Elemente und beschreiben genau, wie sich die auflösen und die sagen, wenn man zu atmen aufhört, das ist der vierte Punkt. Und dann gibt es noch das Bewusstsein. Also die nennen es Zen-Bewusstsein. Das geht dann irgendwann aus dem Körper raus. Und dann ist man wirklich gestorben. Und wie schnell das rausgeht, das steht nicht in den Texten. Und das kann halt verschieden schnell gehen.
Mhm.
Und früher hat man ja, glaube ich, auch manchmal die Leiche also zu Hause aufgebahrt und hat noch so ein bisschen gewartet.
Mhm.
Also wo sind da Ihre Gedanken? Wann ist der Patient verstorben?
Meine?
Ja.
Meine... Ich bin kein Arzt, aber ich darf schon sagen, sobald das Gehirn nicht mehr versorgt wird mit Sauerstoff, dann dauert es wahrscheinlich nicht lang und ist die Geschichte vor ihm vorbei. Ja. So würde ich definieren. Also spätestens wenn der Leichnam da liegt mit sicheren Todeszeichen im Sinne von Totenflecke, Totenstarre, ist für mich das dieses Nichts eingetreten.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Also das ist ja das für mich Faszinierende auch am Thema, ne, des Todes, dieses, ich, der an nichts glaubt, wo dann Folgendes natürlich da ist, das ist nichts, ne, also dass es mich nicht mehr gibt und ich weiß nicht einmal, dass es mich nicht mehr gibt, weil nichts mehr da ist, was wissen könnte, dass es mich nicht mehr gibt. Also dieses völlige Ausgelöschtsein, wie ein traumloser Schlaf oder... Das sind so diese Dinge, ne, wo man so Erfahrungen macht, wo man sagt, scheiße, wo war ich da? Ja? Also ich habe vor 2 Jahren einmal eine ganz intensive Erfahrung gemacht, eine Magen-Darm-Spiegelung.
Ja.
Und ich
bin jetzt 50 geworden, ich müsste langsam auch mit
diesen Dingen anfangen. Haben Sie schon?
Nein, habe ich nicht gemacht. Aber.
Ja, pass auf, da passt es gleich. Ich kann gleich gute Ratschläge geben. Nein, nicht Ratschläge. Nein, aber es ist völlig harmlos an sich. Also ich hab auch die Panik gehabt. Ich habe mir gedacht, Marion fuhr. Und so, und es war mir eh klar, dass sie mich ausschalten. Ja? Aber wie ist das wieder? Dieses Vollnarkose-Thema und so in der Form habe ich das ja vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt, ich werde dort irgendwie schlafen gelegt und ich habe mir gedacht, vielleicht kriegt man dann trotzdem so Fetzen mit und dann wird man irgendwie so wach und so. Und so ich hab schon mal Vollnarkose gehabt und so habe ich mir das vorgestellt. Aber es war ganz anders. Ich gehe dorthin und das hat vor allem mit dem Tod, beim Thema Tod viel gemacht bei mir. Ich gehe dorthin und lege sie noch hin dann und alles da vorbereiten. Und dann habe ich schon einen Wemflon liegen gehabt und dann meint die Ärztin, Herr Brein, jetzt kriegen sie ein gutes Gefühl im Bauch und sie werden ein bisschen miert und lassen sie ihnen da ein bisschen reinfallen. Und ich denke mir, ich werde nicht mir und ein gutes Gefühl habe ich auch nicht. Und sie sagt, jetzt sind wir fertig. Und da hinten ist eine Uhr gehängt an der Wand und es war eine halbe Stunde vorbei.
Ja.
Und es war genau so.
Ja.
Sie sagt, jetzt kriegst du ein gutes Gefühl im Bauch, Und sie werden ein bisschen wird lassen, sind da ein bisschen einfallen und ich denke mir, ich kriege ein gutes Gefühl. Und sie sagt, jetzt sind wir fertig.
Aber wie schade.
Ende.
Wie schade.
Vorbei. Ja. Und es war eine halbe Stunde vorbei. Ja. Und es war genauso, da war nichts mit Wachwerden und ich bin mir, sondern genauso.
Ja.
Wie wenn wir jetzt drehen und ich sage den Satz und ich sage und, das und zwischen und das ist eine halbe Stunde.
Ja.
Ende.
Ja.
Und dann war für mich klar, boah, wo war ich die halbe Stunde?
Ja.
Wissen Sie, was ich meine?
Ja.
Was ist ich? Was bin ich?
Ja, ja. Und?
Pluff. Ja. Wo ist denn dann, wo, da hat mich dann gefragt, sind wir dann weitergesponnen? Da gesagt, wo ist denn dann die Seele gewesen, von der sie angeblich reden, die dann da weiter existiert hat? Die auch momentan geschlafen, weil sie gesagt hat, nein, ich schlafe da aber weiter, weil angenehm oder wo war ich?
Ja.
Verdammt nochmal.
Ja. Weil ich habe lustigerweise, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wenn ich, muss auch nicht stimmen, aber ich habe auch das Gefühl, wenn ich tief schlafe und nicht träume, so ist ein bisschen meine Vorstellung, wie es mir gehen wird, wenn ich gestorben bin, weil ich weiß es einfach nicht. Ja. Aber per se schlafe ich gerne.
Mhm.
Also könnte ich mir auch vorstellen, nicht ungern tot zu sein. Also
skurril,
aber
das ist eine zweischneidige Sache. Ne? Ich habe mir dann auch, aufgrund meiner Ungläubigkeit und aufgrund dieser Erfahrung und so weiter, kann man sagen, ja, rein rational, dann ist es eh wurscht. Ja? Was sollst du denn stressen? Mhm. Wieso soll ich mich vor was fürchten, was ich nicht erleben kann?
Ja.
Ne? Und da gibt es nichts zum Fürchten. Aber wir sehen, dass wir sich genau davor fürchten. Ja. Mehr als was wir glauben.
Ja. Ja?
Und das ist uns kaum zugänglich. Und diesen Zugang möchte ich schaffen.
Ja. Ja.
Weil der, glaube ich, viel macht mit dem persönlichen Leben, aber auch mit dem Leben, mit dem Verortetsein in der Welt überhaupt.
Ja. Ja.
Und dem will ich auf den Grund gehen. Also dieser Frage, was ist hinter diesen Rationalisierungen oder Philosoph hat einmal gesagt, gedankenlose Prahlereien. Ne? Also würden wir jetzt den Baden am Stadtplatz gehen und die Leute fragen, ob sie Angst vor Tod haben.
Ja.
Da kriegen wir ein eindeutiges Ergebnis, ne? Dass die Leute sagen, okay, Angst vor Tod, ne? Das ist doppelt so wurscht. Ne? Wie stirbt man nicht wurscht? Das glaube ich nicht.
Ja,
also da ist mehr dahinter.
Ja.
Und weil Sie erst geredet haben, Psychologie, Medizin, Philosophie, was Sie allen diesen drei genannten Fächern auf jeden Fall in allen anderen auch anzulasten ist, dass dieses Thema Angst vor dem Tod massiv übersehen ist.
Ja.
Das ist nirgends zum Thema.
Ja.
Nirgends.
Ja.
Ich habe Psychologie studiert, keine Rede von der Situation des Menschen.
Ja.
Keine Rede davon, dass wir das einzige Wesen vermutlich gegenwärtig auf der Welt sind, das so intensiv um seinen eigenen Tod weiß.
Ja.
Und das kann man keiner erzählen, dass das nicht sozusagen etwas mit uns macht, immer schon gemacht hat und sie wahrscheinlich unser ganzer psychischer Apparat sie um dieses Wissen und auch um diese Angst letztlich herumgebaut hat und immer schon herumbaut.
Mhm.
Und das ist völlig nicht da.
Ja.
Das ist, als würde es nicht existieren. Es gibt in der Psychologie ein bisschen das Thema Trauer und so weiter, logischerweise. Und sollte da jetzt jemand Todesängste haben, zu viel im Sinne von Panikattacken, dann ist er voll für Psychiaterin oder für sie, wo sie dann mit Mitteln, dass man das wieder beruhigt. Das ist nicht normal.
Quasi. Ich darf die tibetische Medizin verteidigen, weil die haben so ein Konzept, das ziemlich viel mit Psychologie, also mit psychischen Faktoren zu tun hat. Und die haben drei Hauptemotionen. Eine davon ist Angst.
Ja.
Und die sagen, dass Angst, dass alle anderen Sachen triggert, wie wenn man ein Feuer hat und da bläst man hinein und der Wind bringt es dann zum Lodern. Also Angst ist das, was das ganze Schlamassel zum Erblühen bringt. Also Angst, und dann ist die Frage, wie man die Angst los wird, das ist dann ein komplexeres Thema natürlich, aber die haben die Angst als eines der Hauptdrei Geschichten in ihrem Konzept drinnen immerhin. Ja. Gute Geschichte.
Das ist sehr gut, ja.
Aber wie so habe ich ein bisschen reingekritscht, damit beschäftigen Sie sich jetzt?
Mhm.
Indem sie mit Menschen sprechen, indem sie Bücher lesen, indem sie selbst
erfahren. Das beschäftigt mich schon Jahre.
Genau, aber ich wollte eigentlich fragen, woran sind Sie gerade dran jetzt für sich? Also was beschäftigt Sie gerade am meisten dieser Tage, Wochen, Monate?
Mich beschäftigt gerade am meisten, also nicht, ob ich das formulieren kann, sozusagen auf die Spur zu kommen, das hat natürlich auch immer was mit mir selbst zu tun. Also ich bin ja quasi so das Hauptanalyseinstrument natürlich.
Klar.
Und mir ist Todesangst sehr vertraut und mir sind Panikattacken vertraut und so weiter. Und gerade beschäftigt mich am meisten sozusagen irgendwie auf die Spur zu... Also ich scheine auf die Spur zu kommen, dieses Annehmen können, dieser Unverfügbarkeit, dieses Annehmen können, auch dieser Angst, weil wenn Sie jetzt im Zusammenhang mit der tibetischen Medizin und dieses Thema Angst, dann, wenn man das Thema Todesangst hernimmt, dann glauben die Menschen dann glaubt man ja sehr schnell, auch im Sinne der westlichen Psychologie und Medizin, als könnte man dieser Angst halt einfach Herr werden, indem man sie zum Beispiel durchschreitet. Die Menschen glauben, ja, also so allgemein gut gewordene Meinung ist die, dass die Menschen sagen, aber weißt du, warum die Leute Angst vor dem Tod haben? Weil sie sich nicht beschäftigen. Würden sie sich damit beschäftigen, hätten sie keine Angst. Und da übersieht man einen großen Prompt.
Glaube ich nicht.
Ja. Nein, glaube ich auch nicht.
Je mehr man hinschaut, desto mehr
komplex. Weil ich kann ja nur sozusagen eine Angst vor was verlieren, wenn ich dieses Etwas durchschreiten kann. Ne, wenn ich jetzt Angst habe vor der Zahnärztin oder vor dem Fliegen oder so weiter, diese Angst kann ich durchschreiten, indem ich sage, ich fliege, ich gehe zur Zahnärztin und naja, und dann wird es vielleicht besser im Sinne der Verhaltenstherapie oder so. Ja. Aber das ist beim Tod nicht möglich. Mhm. Ich kann diese Angst nicht durchschreiten, weil es uns sozusagen völlig unzugänglich ist, das ja letztlich. Ja. Und mich beschäftigt seit Jahren wird es ein bisschen intensiver und auch ein bisschen klarer, langsam klarer nur. Ich kann es noch gar nicht gescheit, weiß ich nicht, wo das hinführt. Aber so dieses Lernen annehmen zu können, dass wir über die meisten wesentlichen Dinge im Leben nicht verfügen können, dass wir das meiste nicht machen können und vor allem, dass ich über die letzte Stunde meines Lebens nicht verfügen kann und über vieles nicht verfügen kann. Und das kann eine irrsinnige Entspannung mit sich bringen, eine irrsinnige Entlastung und einen irrsinnigen Bezug zur Gegenwärtigkeit. Also weil es eigentlich, so gesehen, nichts anderes gibt, als wie sehr viele fernöstliche Weisheiten sagen, als wie das, was jetzt gerade ist. Alles andere ist Illusion. Und wir in der westlichen Welt versuchen aber so möglichst viel Welt wie möglich verfügbar zu machen. Also ein irrsinniger Stress, eine irrsinnige Schnelligkeit, eine irrsinnige Verrücktheit. Wir sehen, wohin das führt, psychisch, aber auch was die Natur betrifft, also was wir mit der Natur machen und so weiter. Und ich habe so den Verdacht, dass hinter diesem Annehmen können des nicht Verfügbaren eine große Quelle liegt in uns vielleicht noch ganz unten, sozusagen, fast so ein bisschen eine Weisheit, die ja diese Dualitäten der Welt auflöst. Also ich habe manchmal so dieses Gefühl in mir und manchmal, wenn ich gescheite Leute zuhöre, die sowas sagen, dass es eigentlich diese Dualitäten nicht so gibt. Also man unterstellt mir oft oder man meint oft, dass ich in meinen Seminaren mit diesem Werden Sie jetzt glaubt, ist trotzdem tot, wo wir uns mit dieser Todesangst beschäftigen wollen, nur wenn es aufkommt. Ja, als würde man da unnötigerweise die Leute da mit dem Thema konfrontieren und wozu denn? Ja. Man muss ja auch schauen, dass es wieder lebendig und dass man Freude und Glück. Und diese beiden Gefühlspole sind in Wahrheit nicht getrennt. Mhm. Das entspringt immer schon einem einzigen Urgrund in uns. Mhm. Also Angst, Schmerz, Trauer, Verzweiflung, Freude, Glück, Liebe ist ein Topf. Mhm. Sozusagen in einer Schicht drüber in uns und nur dazu vom westlichen Denken unterstützt, erscheinen es uns als zwei Seinsqualitäten und die eine bevorzugen, weil wir mit dem Tod kommen, wenn wir uns zu weit ist, nur beschäftigen. Mhm. Und dann ist es sehr bald nur, wenn ich Angst habe. Aber es verschließt uns sozusagen zu diesem Zugang zu einer gewissen Ganzheit. Mhm. Also, ne, weil sozusagen erst auch im Sein können mit Schmerz, mit Angst, mit Trauer, mit Verlust, nicht weil ich gestorben ist, sondern weil ich die Welt verlassen werden müssen und weil das immer schon auch eine Grundtrauer in mir vorhanden ist vielleicht. Und mit dieser Quelle in Kontakt zu kommen, kann ganz eine neue Form von Qualität der Beziehung zu mir selber, zu den Menschen und zu der Welt eröffnen. Da habe ich mittlerweile den Verdacht, da liegt was dahinter, aber da bin ich noch nicht. Aber da weil Sie gesagt haben, was mich beschäftigt, also da ist irgendwas.
Wenn, um das zu erzählen noch, weil wieder tibetische Philosophie, die haben dieses Konzept und ich finde es für meine Arbeit schlüssig, weil sie mich vom Burnout irgendwie bewahrt. Die sagen, wenn wir geboren werden und Glück haben, werden wir alt, krank und sterben, also es ist so, gehört zu uns dazu und aus. Ja, so
und aus.
So. Aber das ist ganz klar, wir werden sterben und da kann man uns auf den Kopf stellen oder Vitamine nehmen. Aber das, oder, und daraus resultiert dann Mitgefühl, so, das ist der Schluss.
Oh, das ist schön, ja.
Das ist doch irgendwie schön, oder?
Das ist sehr schön, weil ich glaube auch, dass es eine Falle ist, zu sagen, naja, freilich, du, ich werde mal sterben, das wird mir vorbei sein, aber warum soll ich mich damit beschäftigen? Mhm. Ich schaue doch, dass ich jetzt sozusagen ne, so viel wie möglich erlebe und tue, mache, das kann eine Falle sein, weil dieses Erleben, Tun und Machen könnte eine Flucht sein, sozusagen vor einer Angst oder vor einem tieferen Wissen, dass wir in Wahrheit nicht Herr der Lage sind und umso mehr Welt wieder verfügbar machen wollen und das schadet vielleicht langfristig uns und auch der Welt. Mhm. Und vor allem ist man ja abgetrennt von einem wesentlichen Teil in sich. Mhm. Ein wesentlicher Teil in uns ist auch Angst, Trauer, Verzweiflung, Hilflosigkeit. Ja. Ne? Und ich glaube, dass das keine Trennung ist. Ja. Also ich glaube, dass nicht Glück, Freude und so weiter das Gegenteil ist von Trauer und Angst.
Ja, ja.
Das glaube ich nicht.
Ja, ja.
Es scheint mir eines zu sein, aber ich kann es nicht genauer benennen. Und wenn ich das sage, werden die Leute denken, ich bin da oder weiß nicht, was er meint. Ja? Ich weiß es selber noch nicht genau. Aber weil sie gefragt haben, was beschäftigt mich. Und dieser Quell des immer schon eins in uns, das ist, glaube ich, per se der Körper. Also das ist per se körperlich sozusagen, wo wir auch, glaube ich, so mehr geht es in den letzten Monaten in meinem Leben, dass ich da mehr mit etwas in Kontakt komme, wo ich auch viel schneller sofort über den Körper merken kann, passt das nicht oder stimmt das nicht für mich.
Okay.
Wo der Körper viel schneller spricht sozusagen. Wo ich gar nichts analysieren muss oder gar nichts wissen muss. Wo mir der Körper viel schneller sagt, es geht nicht.
Ja.
Und ich habe den Verdacht, nur mit den Bogen zu schließen zu dieser besten Freundin, der ihre Mutter, die vor 2 Jahren die Diagnose gekriegt hat. Die ist nicht dort gestanden und hat gesagt, aha, ich bin dort krank, ich gehe raus und gib mir nicht der Medizin hin, sondern die hat es aus den Socken geworfen und Ende. Aber etwas in ihr, unter diesem Sturm, hat trotzdem gewusst, da gehe ich nicht hin. Und da war eine Verbindung zu was da scheinbar. Und das ist eine weise Frau, das ist eine alte Bayerin, tief religiös, diese Frau halte ich für sehr weise und die glaubt, die ist immer wahrscheinlich schon ganz anders mit sich in Verbindung.
Ja.
Und da wäre so der Quell drinnen. Ja?
Ja.
Also wir sehen bei dieser Vermeidung dieser Teile dann schnell Abdriftung, wie wir es gegenwärtig sehen, in diese ganzen Psycho-Wellness-Veranstaltungen im Sinn von und auch so herunterbrechen, wieder aufs Machbar-Machen. Ja, mach halt jeden Tag 5 Minuten Achtsamkeitsübung und tu halt jeden Tag auf die Nacht ein Dankbarkeits-Tagebuch schreiben und so weiter. So ein Happy-Holiness-Haha. Aber wieder natürlich nur auf dieser Welle des kapitalistischen, alles machbaren Systems. Und wenn du viel mit Trauer und Schmerz in dir zu tun hast, auch über die Welt, dann hast du nur zu wenig Achtsamkeit trainiert.
Ich habe bis jetzt immer gedacht, und das habe ich auch öfter gesagt, dass Menschen, die als Hebammen arbeiten, viel mit dem Tod konfrontiert. Also das ist wirklich an der Grenze.
Ja.
Hebamme ist...
Da verdichtet sich genau das.
Das ist so. Und das habe ich bis jetzt immer auch gesagt, Menschen, die im Hospiz arbeiten. Weil da hat man... Da ist halt mehr... Aber jetzt sozusagen die Bestatterszene, die habe ich für mich noch ausgeklammert gehabt. Aber da hat man halt nur mit den Verstorbenen. Man hat trotzdem so eine... Man ist auch ziemlich... Man hätte die Chance, oder? Man ist auch schon...
Man hätte die Chance,
Man ist ziemlich essentiell schon...
Man hätte die Chance, ja.
Oder?
Die Chance zu was?
Sich mit diesen Themen intensiver auseinanderzusetzen.
Ja, die Chance hätte man, aber es kann auch in der Hospiz, in der Palliativ zu gefährlich sein, sich mit diesen Themen zu befassen, auch wenn man dort arbeitet, paradoxerweise. Mhm. Also mir hat zum Beispiel mal eine wunderschöne Hospizmitarbeiterin gesagt, weil ich an nichts glaube und so weiter und meine Seminare ja das gar nicht streifen, weil es egal ist, weil alles, was wir zum Beispiel im Letzte-Hilfe-Kurs behandeln, spielt das überhaupt keine Rolle.
Ja.
Ob er glaubt oder nicht, das sind Dinge, die jeder brauchen kann, ob er Katholik ist oder Buddhistin, egal. Und auch beim Wer ans Jenseits glaubt Seminar, wo wir über diesen eigenen Tod reflektieren, merkt man sofort, dass es auch eine Rolle spielt.
Mhm.
Weil selbst der tiefgläubigste Katholik weiß nicht, wie er die letzte Stunde erlebt.
Mhm.
Ja? Und er kann auch so von Angst gebeutelt da liegen und weiß es nicht und so weiter. Also das verbindet uns ja alle.
Ja.
Das wäre ja auch dieses Thema nicht verfügen können, dieses Angst vor dem Tod vielleicht in uns sitzen haben. Das ist ja was uns alle Menschen verbindet. Ne?
Mhm.
Wurscht, was wer glaubt, tut oder denkt.
Ja.
Das verbindet uns letztlich. Ne? Und alle versuchen wir, das lösen zu können oder mit dem leben zu können.
Ja,
das verbindet uns alle.
Ja.
Da habe ich aber, jetzt bin ich angeschweift, Bestatter. Was war die Frage?
Also es war nur so eine Feststellung meinerseits, dass die Menschen, die als Hebammen arbeiten, in dem Hospiz, man kriegt es vor die Nase gehalten, die Vergänglichkeit, Punkt, aus.
Genau,
eigentlich ein schöner Beruf, wenn man so möchte, sich die wesentlichen Fragen zu stellen.
Ja, der Beruf kann auch dazu dienen, sich diese Fragen selbst nicht stellen zu müssen.
Mhm.
Ja? Und das kann von vielen das Motiv sein, ihn zu machen.
Ja.
Ja? Oder um diesen Tod im Außen handeln zu können. Und eine Hospizmitarbeiterin hat einmal gesagt zu mir, genau, das war der Ausgangspunkt, wie sie gemerkt hat, dass ich an nichts glaube und so weiter, dann hat sie gemeint, wenn sie an nichts glauben würde oder könnte, dann könnte sie den Beruf nicht machen, weil dann wäre das alles viel zu schrecklich.
Mhm.
Und das war für mich eine sehr wichtige Aussage, die sehr viel drinnen hat, warum es aus meiner Sicht, der das zu analysieren versucht, sehr unspirituell, natürlich auch der Grund, warum es sowas gibt in uns, wie Glaube, Spiritualität und die diversen Dinge, diese Menschen immer schon einfallen haben lassen, um diesen Tod als Ende zu negieren. Irgendwas ist. Ja. Ne? Auch wenn die Leute halt sagen, was die katholischen Kirchen sagen, glaube ich nicht, aber irgendwas. Wie Esoterik sagt, Energie geht ja nicht weg. Und das ist verständlich für mich. Das sind gute Versuche, halt, das irgendwie zu negieren und sagen, nein. Auch wenn ich da jetzt Angst habe. Aber da ist was. Ne?
Ja.
Das Geheimnis des Todes.
Ja.
Ne? Es geht was weiter. Da ist was dahinter. Ja. Wir sehen es nicht damit. Ja. Ne? Und wenn man das Thema natürlich angreift, muss man vorbereitet sein, so wie ich, dass man auch vielleicht konfrontiert wird mit fanatisch gläubigen Menschen, die da aggressiv werden.
Ja,
ne?
Ja.
Was natürlich ein Beleg dafür ist, dass dieser Glaube bei ihnen was massiver Angst stabilisiert, weil wenn man diesen Stabilisator wieder angreift, wäre sofort aggressiv. Ja. Ne?
Aber erleben Sie das oft
bei den Seminaren? Ja, das erlebe ich oft. Ne, bei den Seminaren nicht so. Aber weil die Leute zu mir kommen, die wissen schon, auf wen sie sich da einlassen. Klar. Ja, und was. Aber so kann es sein, dass ich Briefe kriege, E-Mails.
Ja, schon.
Also da gibt es sehr, ich glaube, gar nicht so wenig kampfbereite, meistens aus den Weltreligionen herauskommenden Menschen, aus der Esoterik-Szene kaum. Aber und meistens doch katholisch Gläubige gibt es schon so eine fundamentalistische Schicht.
Und dann gehen Sie in den Diskurs? Oder?
Nein, gar nicht. Ich bin einmal mit einer Dame in den Diskurs gegangen, das war mir wichtig, weil die hat mich dann angegriffen und hat dann auch mich völlig abgewertet sozusagen. Also das war dann nicht gut, also wo ich mir gedacht habe, da antworte ich schon, wenn wer sagt, Herr Breins ist ein Trottel, weil dass mein Tod nicht aus ist, ist völlig klar, aber es gibt die Bibel. Mhm. Ja? Und da steht es ja und so, mit dem kann ich leben. Ja? Das ist mir egal. Ja? Aber die Dame hat mir ja dann sozusagen, ja, hat dann quasi so gemeint, ja, das, was ich da alles mache überhaupt, also viel Lärm um nichts und so weiter. Und der habe ich dann geantwortet, und das kann man gegenwärtig noch lesen. Das habe ich dann auf die Homepage dann unter dem Menüpunkt Blog. Da habe ich ihre E-Mail an mich hineingetan, also anonymisiert, und meine Antwort darauf. Ja. Meine Antwort ist sehr ausführlich gewesen. Ja. Und die Conclusio war sozusagen meine Antwort die, dass ich ja sehr verstehe, quasi, dass was da was hinter so einer Wahrheitsverteidigungsvehemenz und Angst da sein muss, an Bedürfnis, noch geliebt sein, noch gesehen werden, über den Tod hinausgetragen werden, noch ein Bedürfnis einer absoluten großen Gerechtigkeit, über das Irdische hinaus und so, das verstehe ich alles. Aber es ist trotzdem interessant, habe ich dann geschrieben, gar nicht jetzt irgendwelche Glaubenswahrheiten zu diskutieren, das ist völlig sinnlos. Die Frage ist vielmehr die, warum, was macht es mit ihr, wenn sie meine Worte hört? Ne? Warum löst es in ihr was aus und was ist das?
Ja.
Und darüber zu sprechen wäre spannend. Ne? Weil ich habe gesagt dann, es bedroht mich in keinster Weise, wenn sie sagt, dass es den Gott, an den sie glaubt, tatsächlich gibt. Aber sie bedroht es offenbar in massiver Weise, wenn ich sage, dass den Gott, an dem sie glaubt, ich davon ausgehe, dass es ihn nicht gibt. Warum bedroht sie das so massiv? Das wäre die spannende Frage. Ne? Und da wird man vielleicht zu einer Quelle vorstoßen dann in ihr, wo ich dann gesagt habe, vielleicht verbindet uns viel mehr, als was wir jetzt glauben. Ne?
Vor allem die Videos, die ich mir angeschaut habe, ich finde, sie lassen immer, also allein das Begreifen des Todes als Thema, was für manche Menschen gut ist, um das wahrnehmen zu können. Und dann sagen sie, wir können das unterstützen, den Menschen ermöglichen, das ist Teil unserer Aufgabe, aber es wird nicht für alle gut sein. Also es gibt immer diese, okay, aber es muss nicht für alle sein. Es ist Teil dieses, also sie halten das sehr
offen,
sehr offen.
Ja, da, was Sie ansprechen mit dem Begreifen, das ist eine ganz praktische Angelegenheit im Letzte-Hilfe-Kurs, ne, wo es darum geht. Der Letzte-Hilfe-Kurs, dieses Seminar, kann man sagen, besteht aus drei Kapiteln, wo wir uns in einem ersten Schritt mit dem Leichnam beschäftigen, mit dem toten Körper, und da so, könnte man sagen, so einen phänomenologischen Blick einnehmen. Ne, was macht der tote Körper mit uns Lebende? Es ist spannend zu beobachten, dass der tote Körper sehr schnell in uns was auslösen kann, nämlich Gefühle von unheimlich, Gruseln, Grauen und so auch. Ja? Dem gehen wir da nach. Ja. Und das ist auch sehr lustig da im Seminar immer, da lachen die Leute sehr. Und dann besteht das zweite Kapitel im Letzthilfekurs daraus, ne, wie wichtig es für Menschen sein kann, sie nur einmal leiblich zu verabschieden. Also den Verstorbenen nur einmal sehen zu können, nur einmal berühren zu können. Ne? Das ist gemeint. Ja. Und es geht für manche Betroffene oft ums Begreifen im doppelten Wortsinne.
Erfassen.
Genau. Ja. Wenn er sagt, die Mutter, wo der Bub gestorben ist, ich kann das gar nicht fassen. Ja. Ne? Um es fassen zu können. Ne? Und darum geht es da. Aber es kann für manche Menschen auch zu viel sein. Ne? Ich habe auch Menschen erlebt, die wollten sich noch einmal verabschieden von der verstorbenen Oma oder Opa und die gingen rein und dann sagt die nachher, hätte das doch nicht mehr dann. Hätte man doch so in Erinnerung behalten, wie er war. Wie er da jetzt drin gelegen ist, so blass, so leblos, hätte man doch so in Erinnerung behalten, wie wir vor 3 Tagen im Krankenhaus noch gelacht haben. Es kann auch passieren. Und weil wir das wieder nicht wissen und weil dann niemand auch sagen kann, wie wir das erleben, sie nicht und ich nicht. Jetzt ist mir in diesem Punkt das sehr wichtig, dass die Menschen in diesen Tagen, wann der geliebte Mensch gestorben ist, vom Eintritt des Todes bis zur Bestattung, auf sich gut horchen. Haben sie das Bedürfnis nur mehr, dass sie nur mehr sehen möchten oder nicht? Ja. Beim Letzte-Hilfe-Kurs unterstellt man mir schnell, dass ich der Guru wäre, der ich bin, der da sagt, die Leute sollen das tun. Also die Leute sollen sich ja verabschieden, ist ganz wichtig.
Halte ich eindeutig nicht zu hören, wir haben dreimal darauf hingewiesen.
Genau, das sage ich immer wieder, dass ich das nicht sage, weil nur die Menschen sollen darauf hören, brauchen sie es. Aber für was ich eintritt mit einer Vehemenz ist, wann die Menschen das brauchen, dann hat alles zu geschehen, dass es stattfindet. Und auch wenn der Bestatter sagt, na, das geht nicht mehr, das ist mein Dienstleister, der sagt mir nicht, was ich darf.
Da und da holen sie dann das Hilfs-Ich.
Genau, dass man da werde ich dann wütend.
Ja, genau.
Da werde ich dann narrisch.
Ja, genau.
Ja, also da geht es darum, genau. Da geht es um dieses Begreifen des wahrgewordenen Todes meines geliebten Angehörigen sozusagen. Also das befassen zu können, ne? Das ist für viele Leute wichtig. Oder kann für manche wichtig sein. Ja. Und auch wenn der nicht mehr schön ausschaut, kann das wichtig sein und das kann man lösen. Ne? Da kann man etwas abdecken oder so weiter. Also das, ich war jetzt gerade mit einer Bekannten, wo sie, also die, sie ist die Frau von ihm und das war ein Freund von mir in den letzten 14 Jahren gekannt und der hat sich das Leben genommen vor 2 Wochen. Und ich war mit der Familie, mit ihr, mit der Frau und mit dem 12-jährigen Sohn und mit der 20-jährigen Tochter an einem offenen Sarg und der hat sich erhängt. Und da hat auch der Bestatter als erstes gesagt, naja, schön schaut er nicht aus, sie sollen es eher nicht tun. Und sie haben mich dann gebeten, ob ich mitgehen würde. Und ich hab ihnen das Angebot gemacht, ich kann nicht mehr hingehen, ich schaue meinen Leichnam vorher. Genau, ich schaue mir nochmal an, sage ihnen, wie er ausschaut, weil ich weiß, ich erzähle ihnen das, was ich gesehen habe, neutral. Ich gehe nicht raus und sage, naja, er ist aber ganz blau und dann die Zunge schaut ihm aus und so weiter. Sondern ich sage ihm genau das, was ist. Er ist ein bisschen blau im Gesicht, es ist der Mund offen und die Zunge steht ein bisschen vor und so weiter und so weiter. Ne? Und dann sollen sie entscheiden und dann sind wir alle rein und sie waren alle froh, dass sie es getan haben. Natürlich ist es kein schöner Anblick gewesen, haben sie gesagt. Also sie haben, die beiden Frauen haben gesagt, sie haben sich schlimmer vorgestellt. Ja. Und der 12-jährige Sohn hat nur kurz geschaut und wollte aber dann nicht mehr hin, aber es war für ihn trotzdem wichtig, das getan zu haben, hat er gesagt. Mhm. Also das ist also eine Angelegenheit des Letzthilfekurses, wo das die Leute oft sehr froh sind,
finde ich schön.
Dass das Herren, wir beschäftigen uns dann ja da auch mit viel mehr, dann geht es um die rechtliche Situation, darf ich das überhaupt? Ne? Kann mir der Bestatter oder die Bestatterin sagen, na, das darfst du nicht mehr. Ne? Und so, das klären wir auch alles dort. Oder dass er einen Einfluss haben kann, wann und wo ich mich verabschiede, heute im Krankenhaus oder 3 Tage später am offenen Sarg. Das kann einen Unterschied machen. Ne? Und so weiter. Ja. Das sind die Themen. Und dann geht es im Letzte-Hilfe-Kurs um die Begegnung mit den akut Trauernden.
Und das habe ich auch eindrucksvoll gefunden. Nämlich, also ich habe noch mit den Lebenden zu tun, mehr, aber auch da ist die Konnektion weit ähnlich. Aufrichtig sein, keine Floskeln, sind diese banalen Dinge eigentlich, aber
und diese,
trotzdem so komplex.
Eine Einladung an uns in der Begegnung mit Betroffenen, eine von dreien, die ich da im Letzthilfekurs arbeite mit den Leuten, ist die, dass wir eingeladen sind, die Betroffenen wahrzunehmen, wie es ihnen gerade geht. Und dieses wahrgenommen gesehen werden ist ein psychologisches Grundnahrungsmittel überall. Und ich will auch von meinem Arzt wahrgenommen gesehen werden. Ich war vor 2-3 Jahren einmal bei einem Internisten und so weiter, weil ich mir gedacht habe, also den konnte ich gehen und da habe ein bisschen so ein Histamin-Thema gehabt und auch und das und das. Und da habe ich gedacht, ich suche mir jetzt da jemanden, wo ich dann vielleicht auch immer wieder, eben weil es eh immer wieder Baustellen gibt und so weiter. Und der hat mich sehr nett angeschaut und er hat dann auf der Homepage das geschrieben, was alle schreiben, wenn sie Wahlärzte sind. Ja, ich bin deswegen Wahlarzt, weil ich dann mehr Zeit habe für die Leute und da. Und dann geht man hin und macht die gegenteilige Erfahrung, dass einfach das Krankenhaussystem in die freie Praxis bringt halt einfach. Und ich habe dann dort von hinten bis vorne das Gefühl gehabt, ich werde nicht wahrgenommen und gesehen. Und dann habe ich bei mir auch das erlebt, was die Medizin ja eigentlich anstrebt, dass die Patientinnen compliant sind. Aber wenn ich nicht wahrgenommen gesehen werde, dann bin ich nicht compliant. Ich bin da das, ich habe nichts davon von dem, was der gesagt hat. Bis heute nicht. Klar. Und bin zum DTM-Mediziner gegangen.
Ich habe eh gehört, genau. TCM, yes.
Weiß ich, kenne Dr. Levan. Ja. Das ist mein.
Nein, kenne ich nicht.
Levan in Linz. Ja.
Google dann.
Ja, wenn es Google, ne?
Ja,
die Homepage Grüße. ist 10.000 Jahre alt und irgendwas, aber er ist ganz toll. Und ich habe da positive Erfahrungen gemacht, sehr positive. Und das ist auch eine ganz andere, dort erlebe ich auch, oder ich habe nur einen Arzt, ich habe drei Hausärzte quasi eigentlich. Und das erlebe ich beim anderen Hausarzt, ist Homöopath auch. Aber da erlebe ich einfach diese Zugewandtheit. Und dass das passiert, was ich sage oder was.
Ich habe unlängst einen Podcast mit dem Professor Turczyk aufgenommen, Musiktherapie, und da ist es um Empathie gegangen. Und er macht so Forschung, ob man Empathie lernen kann. Und sein Hauptargument ist, als Therapeut oder Arzt, Empathie ist für andere, kann man nur entwickeln, wenn man sie für sich selber hat. Das ist irgendwie ein guter Punkt. Ja. Davon abgesehen, dass man als Arzt halt manchmal 3 Minuten Medizin, dann ist es schwieriger. Aber das ist irgendwie ein guter Punkt, glaube ich, die Empathie für sich selbst.
Komplett.
Und dann kann ich komplett nachvollziehen.
Und letztlich schließe ich jetzt der Kreis wieder zu dem, was mich gefragt haben, was beschäftigt mich die letzten Wochen, Monate zum Thema. Ja. Da ist nämlich das Thema letztlich dieses mit sich in der Tiefe in Kontakt zu kommen. Und mit diesen Dingen in uns in Kontakt zu kommen, auch mit Schmerz, mit Angst, mit Trauer und alles, was da ist, und mit dem einen mitfühlenden, wohlwollenden Umgang zu finden. Es gibt deshalb einen modernen Begriff des Selbstmitgefühls, und es ist schon bemerkbar, desto mehr Mitgefühl mit einem selber da ist oder Empathie, desto mehr hat man es auch im Außen sofort. Ne? Es ist vollkommen klar, wenn jemand in sich weitgehend sich selbst ablehnt und da Dinge in sich bekämpft und mit sich im Unfrieden ist, dann stiftet er im Außenfrieden. Ne? Meine Psychotherapeutin hat einmal schön gesagt, wer leidet, erzeugt auch Leid. Also wer in der Tiefe leidet, weil er mit seiner Persönlichkeit oder mit irgendwas oder Teile von sich schwer ablehnt oder da Traumatisierungen da sind.
Wer leidet, erzeugt selber Leid.
Ja, wer leidet, erzeugt auch Leiden im Außen quasi.
Stimmt sicher.
Und die kennen wir aus meinen früheren Vergangenheiten, wo noch viel unaufgearbeitet ist in mir, auch biografische Traumata, also Bindungstraumen und so weiter. Wie viel Leid man da letztlich auch bei den näheren Menschen erzeugt durch seine Muster, die was schützen wollen, aber andere nicht gut tun, weil man es missbraucht für irgendwelche Stabilisierungen oder narzisstischen Bedürfnisse oder weil der Selbstwerthunger unstillbar ist, sozusagen. Also so ist gemeint. So auf dieser, und dieses in Kontakt kommen mit unserer per se existenziellen Situation. Darum gibt es jetzt auch, das ist hat noch nicht stattgefunden, aber weil Sie fragen, was mich beschäftigt, jetzt bald dann einmal in den nächsten Wochen, Monaten auch eine Umbenennung meines Angebots. Also bis jetzt steht halt irgendwo auf der Homepage, das war einmal eine Idee von vor 15 Jahren, dieses Wort Thanatologie.
Genau, steht dort.
Und das passt eh nicht. Thanatologie im Sinne des, die Wissenschaft vom Tod, von der Sterblichkeit und der Bestattung in ihren soziologischen und psychologischen Aspekten. Das trifft es eh genau. Ja. Aber dieses Wort Institut ist damals irgendwie eingefallen und ich werde gegenwärtig auch nur fast identifiziert mit diesem Letzte-Hilfe-Kurs-Thema. Und es ist klar, aber in letzter Zeit, ich will da viel mehr hin, was wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, so eigenes Todesthema und Angst und so weiter. Und dann war klar, es muss doch eine Umbenennung geben, nach außen auch ein anderes Wording stattfinden, und das wird dann jetzt in den nächsten paar Monaten mal stattfinden. Aber eigentlich will ich das ganze Ding nennen, Praxis für existenzielle Psychologie und Thanatologie.
Wow, ja. Schön.
Und ich will ja viel mehr wieder den Fokus legen auf Einzelsitzungen mit Menschen, also die Leute, die zu mir kommen und sie mit existenziellen Fragen da beschäftigen wollen. Das ist mir viel mehr Anliegen mittlerweile. Und da beginnt gerade was. Und das hat auch was zu tun mit diesem in Kontakt kommen in den letzten Monaten oder Jahren mit dieser, mit dieser ganzen, mit diesem All-Einen an Angst, Schmerz, Trauer, aber auch Freude, Lebendigkeit und
Leben. Aber jetzt kriegst du eine Gänsehaut, wo sie sagen, dass sie das machen werden. Also das ist eine wahrhaftige Geschichte. Das wird gut, weil sie haben schon zu viele Samen gesät. Mhm. Und also das werden gute Begegnungen sein.
Aber es ist immer dieses bis sowas entsteht und bis dann jetzt nur diese Überschrift, das ist ein großer Krisenzustand. Ne?
Da braucht Mut.
Man merkt, das Alte bricht weg, und das Neue ist ja nicht da, dann nehmen wir in so einen
Transitions. Haben wir heute gerade diskutiert, also, dass wenn man sich für etwas entscheidet man sich ganz viele andere Sachen nicht zu machen.
Genau. Ja.
Und aber also, wenn ich Ihre Biografie anschaue, Sie haben eh schon so oft.
Ja, alles für mich.
Mut und Ries, oder? Ja, genau. Also, ich meine, war ja schon gute Biografie. Also, oder? Also,
Aber da habe ich, das ist interessant, weil ich nie das Gefühl habe, dass ich das gemacht hätte. Also ich habe eher das Gefühl, wenn man jetzt so zurückschaut, oder wenn Sie sagen, vom Rauchfang her, wenn Lastwagen fahre, dass das alles mit mir passiert ist, so erlebe ich es eher. Ja. Also dass das mit mir fährt sozusagen.
Aber das fährt ja auch, weil es funktioniert ja. Ich habe einen Patienten, der hat studiert und Pharmakonzern gearbeitet und der war immer gerne in der Natur und hat fotografiert. Und er macht jetzt Landschaftsfotografie. Landschaftsfotografie. Fährt mit dem Wohnwagen, wartet zwei Wochen aufs Licht und macht es so perfekt. Der verdient gut damit. Also das sind einfach diese Nischen.
Genau.
Aber er ist einfach glücklich dabei. Und dann rennt das auch. Das kann er ja gut. Genau. Man muss nur mutig sein, weg von der Hauptstraße.
Das hat noch viel weitreichendere Konsequenzen, ne? Dieses Weg von der Hauptstraße, dass man dann natürlich in dieses Existenzangstthema hineinfällt, wirtschaftliche Existenzangst, und man dann noch anfälliger wird für scheinbare Wahrheiten des Marktes, so muss tun, dann passiert was. Und da war jetzt da die letzten Jahre durch Corona angekratzt, natürlich wirtschaftliche Existenzangst. Ich lebe davon, dass ich vor Menschen rede, in Gruppen oder und so, und dann war auf einmal Ende. Und dann habe ich es hauptsächlich mit Pflegeeinsatzkräften zu tun. Das waren genau die sensiblen Bereiche, wo nichts mehr war. Ja. Und das hat das begünstigt, dann sozusagen zu glauben, man muss dann sein Produkt oder seine Sache da anbieten und eben auch in Social-Media-Kanälen und so weiter und so weiter. Und da habe ich dann am Anfang ein bisschen einlassen und sehr schnell bemerkt, dass das überhaupt nichts für mich ist und dass ich das überhaupt nicht kann. Und ich tue das jetzt langsam abbauen. Ich habe zu diesen Institut für Thanatologie hat einen Facebook-Kanal gegeben, den habe ich schon gelöscht. Und Instagram werde ich auch mal abtrennen. Das werde ich auch abtrennen. Da passiert nichts mehr.
Genau.
Das werde ich auch irgendwann mal abdrehen. Ich will eher weg von diesen scheinbaren, so muss man es machen, Dingen hin zu dem, das, was sich gut anfühlt, dem nachzugehen eher. Ja. Und wieder sind wir beim körperlichen Kontakt. Ja. Weil diese Social-Media-Kanäle zu bedienen, da sperrt sich mein ganzer Körper. Also da sperrt sich der Körper. Ich kann es nicht tun. Ne? Ich habe es immer wieder mal versucht oder in so ein Video aufnehmen und irgendwas erzählt, ich bin gerade beim Vortrag und da wehrt sich alles dagegen. Ja.
Ich habe noch so ein Handy mit Tasten drauf.
Ah, super, wirklich? Wirklich, super.
Ich bin auch nicht
so. Was ist das, ein Nokia, oder?
Ja, genau,
so ein Nokia. Ja, cool, ja, klar, das sind nicht die besten. Ja, das sind die besten Dinge. Genau, halten ewig, da kann man Nokia einhaben.
Ja, klar.
Da kann man irgendwann, kann man als Kampfmittel nutzen.
Ja, super. Aber trotzdem, im Vorgespräch haben wir schon gesagt, oder ich habe bewundert, dass Sie so viele Vorträge halten können, allein stimmlich. Mhm. Das ist schon eine Urgewaltkraft, also das muss man schon können.
Ja, da bin ich mir nicht sicher, ob das, dieses Reden können und irgendwie auch müssen, so den Drang zu haben. Und da was erzählen zu wollen, das war vielleicht bis jetzt da Überlebensstrategie. Irgendeine biografische Geschichte, dieses gehört werden wollen durch Reden. Und ich merke aber, dass das nachlässt. Also ich merke, dass ich das nicht mehr so kann, nicht mehr so will und dass ich die, dass ich mich eher sich in meiner Praxis sitzend und Leute kommen zu mir und ich höre zu und ich bin der Prozessbegleiter.
Ja, schön.
Als wie der, der da steht wie im Seminar, 8 Stunden und bam, bam, bam.
Ja.
Man, das gefällt mir schon auch.
Ja.
Ja? Aber es hat in den letzten 10, 15 Jahren so Ausschließlichkeit gehabt. Mhm. Und ich tingle oft wirklich, also in Hardcore-Zeiten, oft bin ich 5, 6 Tage in der Woche auch immer irgendwo anders. Und
heute auch noch ein Vortrag.
Heute auch noch, ja, genau. Und gut, das ist kein Vortrag, das ist also eine Einladung zu einem Gespräch quasi. Mhm. Aber das ist zu viel und das hat auch was zu tun mit der Entwicklung der letzten Monate und Jahre. Mhm. In Kontakt kommen mehr und mehr mit dem, was ist wirklich da in uns und zu dem ganzen Thema.
Ja.
Tod, Angst und so weiter und mit dem viel mehr in Kontakt zu kommen, also was ich jemals getan habe, ja, wie ich Bestatter war, nicht so, das ist aber, da reiten wir mal so drüber. Das hat schon sozusagen so eine Sensibilität auch gemacht, sich mehr zu erkennen, mehr zu spüren, auch, was tut mir da eigentlich gar nicht mehr gut, auch, wo verbrauche ich mich da auch in einer Weise, die nicht gesund ist. Ja, also dieses Reden und dieses Vortragen hat schon auch was, wo man viel mehr ausblasst, als was man einlässt. Also es hat was Verbrauchendes, stark Verbrauchendes.
Ich bin manchmal, also ich unterrichte auch, aber nicht so viel wie Sie.
Weil ich habe es gelesen, wo?
In Schiedlberg auch.
Was wo?
Schiedlberg
heißt das. Das sagt man was, Schiedlberg.
Das ist bei Sierning.
Ja.
Das ist dieser Verlag.
Was ist da? Ja, genau.
Das ist ein
TCM. Ja, da habe ich schon was gehört, Schiedlberg.
Ja, ja. Aber, was wollte ich sagen? Genau, ich finde das Unterrichten, davon abgesehen, dass ich es eigentlich gerne mache. Und natürlich, man erzählt Sachen, die im Idealfall einem selber Spaß machen. Also man muss
so
berichten, dass man selber einen Spaß hat.
Ja, sowieso.
Genau. Und man kriegt auch Energie, wenn man es kann. Aber trotzdem, ich finde es anstrengend. Also es ist mehr so ein, es klingt jetzt groß, aber es ist mehr so ein Dienen, oder? Man stellt sich zur Verfügung.
Man bloßt hin.
Genau, ja, genau. Ja. Man muss halt nachher, ich sollte mir nachher einen Tag frei nehmen.
Genau.
Mache ich nie.
Genau.
Genau, aber dann wäre es gut bei mir.
Ja. Das ist, was man unterschätzt. Also die... Oder wenn ich dann einen Abendvortrag habe oft und da sind oft 200, 300 Leute da, dann reitet man schon auf diese Energie, die da ist. Und wenn dann die Leute sofort lachen und dann hat das was Kabarettistisches und da. Aber diese tageweise Vorträge, also diese Tagesseminare, die sind schon zart dann. Und dann kommen nur so viele kleine Facetten dazu, dann ist man immer irgendwo anders. Ja, dann, wie ist der Raum? Gibt es was Gescheites zum Essen? Das sind alles so Dinge, wo ich extrem empfindlich bin, wo, ach Gott, ich...
Sag mal, was hätten Sie gerne zum Essen?
Ja, jetzt nichts, ne?
Aber für die nächsten 100 Seminare?
Ach so, ja. Ja, ich hätte gern viel was Gesünderes und viel was Leichteres. Ja, also ich ist natürlich aufgrund dessen weitgehend in Institutionen, in Krankenhaus, Altenheimen. Und das ist ja oft Krankenhauserfahrungen.
Ja, klar.
Das ist halt oft eine Sache, wo du sagst, das ist nicht. Ich versuche oft was mitzunehmen und so weiter, aber das ist auch halbe die Geschichte.
Ja. Ich schaue da gerade
auf. Ich wohne ja in Linz. Ja? Meine Praxis habe ich quasi in Sichtweite vom Südbahnhofmarkt.
Okay.
Und das ist viel was, das traue ich mir gar nicht sagen, da so neu bei Wien. Das ist viel was Besseres da, das sage ich der Naschmarkt, sondern das ist was ganz, was regional örtlich gebunden ist. Und da gehe ich essen und da gibt es wunderbare Dinge.
Ja, sehr gut.
Und darum genieße ich es, wenn ich daheim bin, als wenn ich in der Praxis bin und nicht nirgends hin muss.
Ja, verstehe ich. Ja. Ich würde jetzt, glaube ich, schon langsam zur letzten Frage kommen. Gibt es noch irgendwas, was wir hätten ansprechen? Gibt es eine Frage, die Sie schon immer gerne gestellt hätten, bekommen wollen?
Nein.
Probiere ich mal, aber nein. Dann danke mal fürs Gespräch.
Danke,
Die letzte Frage, die habe ich den letzten Podcast immer meinen Gesprächspartnern gestellt, war irgendwie so, obwohl Sie schon so viel gesagt haben, aber wenn Sie es sich aussuchen könnten, wie würden Sie gerne sterben? Das wäre die letzte Frage.
Alt. Und per jetzt würde ich sagen, ganz schnell. Also wirklich schnell.
Klare Antwort.
Ja.
Und aus.
Und aus.
dann danke ich sehr fürs
Danke Gespräch. Herzlich, danke für die
Einladung.
Danke.
Alles Gute natürlich.
Ja, danke, Ihnen auch.
Danke.